Apostelgeschichte, Kapitel 25. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte. Kapitel 25 ist kein Dokument, das komplexe Verwaltungsverfahren oder den Ablauf einer Berufung aufzeichnet. Dieses Kapitel zeigt, wie das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist seine Reinheit bewahrt und selbst inmitten des massiven Drucks von Kompromissen, Verzögerungen und politischen Verhandlungen auf eine breitere Bühne des Zeugnisses vordringt. Durch die Schritte des Paulus bezeugt dieses Kapitel klar, wofür sich ein Mensch entscheidet, der das Evangelium besitzt, durch das das Problem der Sünde bereits gelöst ist und wie er innerhalb einer ungerechten Struktur voranschreitet. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 1 bis 5, der Wechsel des Statthalters, über die Realität der Feinde des Evangeliums, die selbst bei einem Machtwechsel nicht Halt machen. Als nun Festus in die Provinz gekommen war, ging er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem, und die Hohenpriester und die Vornehmsten der Juden machten Anzeige bei ihm wider Paulus und baten ihn, indem sie es als eine Gunst wider denselben begehrten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, indem sie eine Nachstellung bereiteten, ihn unterwegs umzubringen. Festus nun antwortete, Paulus werde in Caesarea behalten, er selbst aber wolle in Kürze abreisen. Die Angesehenen unter euch nun, sprach er, mögen mit hinabreisen und, wenn etwas an diesem Manne ist, ihn anklagen. 3 Tage nachdem Festus als Statthalter eingetroffen ist, geht er von Caesarea hinauf nach Jerusalem, und die Hohenpriester sowie die Vornehmsten der Juden klagen Paulus an. Sie baten Festus, indem sie es als eine Gunst wider denselben begehrten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, indem sie eine Nachstellung bereiteten, ihn unterwegs umzubringen. Obwohl der Träger der Macht gewechselt hatte, veränderte sich die Feindseligkeit des religiösen Systems, das die Nachricht der vollendeten Errettung auslöschen wollte, nicht im geringsten. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist menschliche Verdienste verneint, erfährt es stets solch hartnäckige und systematische Angriffe von weltlichen Mächten, die versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 6 bis 12. Die Verhandlung vor Festus. Über die rechtliche Kühnheit, die derjenige genießt, dessen Verurteilung aufgehoben ist. Nachdem er aber nicht mehr als 8 oder 10 Tage unter ihnen verweilt hatte, ging er nach Caesarea hinab, und des folgenden Tages setzte er sich auf den Richterstuhl und befahl, Paulus vorzuführen. Als er aber angekommen war, stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und brachten viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht zu beweisen vermochten, indem Paulus sich verantwortete, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas gesündigt. Festus aber, der sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, antwortete dem Paulus und sagte, »Willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dort dieser halb vor mir gerichtet werden?« Paulus aber sprach, »Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser.« Dann besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete, »Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen.« Als Festus sich in Caesarea auf den Richterstuhl setzte und befahl, Paulus vorzuführen, stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und klagten ihn mit vielen und schweren Beschuldigungen an, ohne jedoch Beweise vorlegen zu können. Daraufhin beteuert Paulus, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas gesündigt. Diese Kühnheit des Paulus stammte nicht aus juristischem Geschick, sondern entsprang der Glaubensüberzeugung, dass durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits jegliche Verurteilung beendet ist. Er sagte, Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Und anstatt zu versuchen, sein Leben durch einen ungerechten Kompromiss zu verlängern, wählte er die Freimütigkeit des vollendeten Evangeliums. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 11 bis 12. Die Berufung auf den Kaiser. Über die Entscheidung zur Ausweitung der Mission, die weit über eine bloße Flucht hinausgeht. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Dann besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Als Festus, um sich bei den Juden in Gunst zu setzen, Paulus fragte, ob er nach Jerusalem hinaufgehen und dort gerichtet werden wolle, erklärt Paulus: Ich berufe mich auf den Kaiser. Diese Berufung war nicht bloß ein Trick, um dem Tod zu entgehen, sondern eine strategische Entscheidung, damit das Evangelium auf einer breiteren und öffentlicheren Bühne namens Rom bezeugt wird, ohne auf den religiösen Rahmen namens Jerusalem beschränkt zu bleiben. Dies liegt daran, dass sich das Evangelium aus Wasser und Geist nicht vor Bedrohungen versteckt, sondern vielmehr in einem helleren Licht offenbart und verbreitet werden möchte. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 13 bis 22. Die Verwirrung des Festus über die weltliche Macht, die keinen Maßstab zur Entscheidung hat, selbst nachdem sie die Wahrheit gesehen hat. Als aber etliche Tage vergangen waren, kamen der König Agrippa und Bernice nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Als sie aber mehrere Tage daselbst verweilt hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Ein gewisser Mann ist von Felix gefangen zurückgelassen worden, wegen dessen, als ich zu Jerusalem war, die Hohenpriester und die Ältesten der Juden Anzeige machten, indem sie ein Urteil gegen ihn verlangten, denen ich antwortete: Es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen, sich wegen der Anklage zu verantworten. Als sie nun hierher zusammengekommen waren, setzte ich mich, ohne Aufschub zu machen, tags darauf auf den Richterstuhl und befahl, den Mann vorzuführen, über welchen, als die Verkläger auftraten, sie keine Beschuldigung von dem vorbrachten, was ich vermutete. Sie hatten aber etliche Streitfragen wider ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Da ich aber hinsichtlich der Untersuchung wegen dieser Dinge in Verlegenheit war, sagte ich, ob er nach Jerusalem gehen und daselbst wegen dieser Dinge gerichtet werden wolle. Als aber Paulus Berufung einlegte und forderte, dass er auf das Erkenntnis des Augustus behalten würde, befahl ich, ihn zu verwahren, bis ich ihn zum Kaiser senden werde. Agrippa aber sprach zu Festus: Ich möchte wohl auch selbst den Menschen hören. Morgen, sagte er, sollst du ihn hören. Als der König Agrippa und Bernice nach Caesarea kamen, um Festus zu begrüßen, erwähnt Festus den Fall des Paulus und sagt: Als die Verkläger auftraten, sie keine Beschuldigung von dem vorbrachten, was ich vermutete. Sie hatten aber etliche Streitfragen wider ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Obwohl Festus bei Paulus keine Beweise für ein Verbrechen fand, kann er ihn aufgrund von politischem Kalkül nicht freilassen. Dies offenbart deutlich die Grenze der weltlichen Macht, welche zwar die Fähigkeit besitzt, die Wahrheit zu erkennen, jedoch vor dem Evangelium des Lebens keinen Maßstab hat, um eine Entscheidung zu treffen. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 23 bis 27, die Vorstellung vor Agrippa über das Lenken der Aufmerksamkeit auf die Auferstehung, das heißt das Ereignis der Vollendung der Sühne. Als nun des folgenden Tages Agrippa und Bernice mit großem Gepränge gekommen und mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Verhörsaal eingetreten waren und Festus Befehl gegeben hatte, wurde Paulus vorgeführt und Festus spricht: König Agrippa und ihr Männer alle, die ihr mit uns zugegen seid, ihr sehet diesen, um welchen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat, sowohl in Jerusalem als auch hier, indem sie gegen ihn schrien, er dürfe nicht mehr leben. Ich aber, da ich fand, dass er nichts Todeswürdiges begang, dieser selbst aber sich auch auf den Augustus berufen hat, habe beschlossen, ihn zu senden, über welchen ich nichts Gewisses dem Herrn zu schreiben habe. Deshalb habe ich ihn vor euch geführt und besonders vor dich, König Agrippa, damit ich, wenn die Untersuchung geschehen ist, etwas zu schreiben habe. Denn es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden und nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen anzuzeigen. Am folgenden Tag kommen Agrippa und Bernice mit großem Gepränge und treten mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Audienzsaal ein, woraufhin Paulus vorgeführt wird. Festus stellt Paulus vor und sagt, da er keine konkreten Anhaltspunkte für das Berufungsschreiben habe, habe er ihn vor sie geführt, um zu sehen, was er nach der Untersuchung schreiben solle. Im Kern all der politischen Wirren in Apostelgeschichte Kapitel 25 liegt letztlich das Ereignis der Auferstehung wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Die Tatsache der Errettung, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu vollbracht und durch die Auferstehung bestätigt wurde, ist für die weltliche Macht ein schwer verständliches Rätsel. Für den Apostel jedoch war sie die einzige Realität des Lebens, die bezeugt werden musste. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 25, dass das Evangelium aus Wasser und Geist selbst inmitten der Verzögerungstaktiken und politischen Verhandlungen der Welt niemals beschädigt, sondern bewahrt wird. Derjenige, der die vollendete Errettung besitzt, wählt für die Mission den Platz des öffentlichen Zeugnisses anstelle einer ungerechten Freilassung, und Gott nutzt sogar Verwaltungsverfahren und die Treffen der Machthaber als Werkzeuge, um das Evangelium in das Zentrum der Welt zu rücken. Die Tatsache, dass das Evangelium auf einer helleren Bühne bezeugt werden möchte, anstatt sich an einem bequemen Ort niederzulassen, ist die historische Methode der Errettung, die sich durch Apostelgeschichte Kapitel 25 zieht. Eine Predigt von Paul Zi Zhong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 25, Verse 1 bis 27, ist ein Bericht, der zeigt, wie sich dessen Wahrheit offenbart, wenn das Evangelium zwischen politisches Kalkül und religiöse Verschwörung gestellt wird. Liest man diesen Text aus der Perspektive des von Pastor Paul Zi Zhong gepredigten Evangeliums aus Wasser und Geist, so offenbaren sich die Berufung des Paulus und die Ratlosigkeit der Statthalter nicht als bloße Frage juristischen Geschicks, sondern als ein Ereignis, das beweist, dass die vollendete Errettung den menschlichen Verstand übersteigt. Sobald Festus sein Amt als Statthalter angetreten hatte, suchten ihn die jüdischen Führer auf und klagten Paulus erneut an, wobei sie darum baten, ihn nach Jerusalem zu überstellen. Dies geschah jedoch, weil sie beabsichtigten, auf dem Weg einen Hinterhalt zu legen und ihn zu töten. Der Grund dafür, dass sich das Wesen der Anklage selbst bei einem Wechsel des Statthalters nicht ändert, liegt nicht in den Taten des Paulus, sondern in dem Evangelium, das er predigt. Die Verkündigung, dass die Sünde durch den Dienst Christi bereits beendet ist, wird stets zu einer Bedrohung für jenes religiöse System, das die Sünde durch das Gesetz verwaltet hat. Festus, der sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, fragte Paulus, ob er nach Jerusalem hinaufgehen und dort gerichtet werden wolle. Paulus jedoch antwortete und sprach: Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss, und ich berufe mich auf den Kaiser. Diese Berufung war keine Flucht vor der Trübsal, sondern eine Glaubensentscheidung, die die Bühne des Zeugnisses auf einen breiteren Platz namens Rom verlegte. Paulus war davon überzeugt, dass dieses Evangelium, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing und der Heilige Geist dies bezeugt, eine öffentliche Wahrheit ist, die nicht auf eine Gerichtsverhandlung in einer bestimmten Region beschränkt werden kann. Als der König Agrippa Festus besuchte, erwähnte Festus den Fall des Paulus und drückte seine Verlegenheit aus, indem er sagte, dass die Verkläger, als sie auftraten, keine Beschuldigung solcher bösen Taten vorbrachten, wie er vermutet hatte, sondern lediglich etliche Streitfragen wider ihn bezüglich ihrer eigenen Religion hatten und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Hier offenbart sich der Kern des Textes und das Thema, welches die Welt nicht versteht, ist genau das Problem der Auferstehung, ob Jesus lebt. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigt, dass jene Gerechtigkeit durch seine Auferstehung bestätigt wurde, nachdem Jesus durch die Taufe am Jordan unsere Sünden getragen und am Kreuz das Gericht empfangen hatte, verliert das weltliche Gericht, das die Auferstehung nicht kennt, die Sprache, um dies zu erklären. Festus versuchte, dieses Thema auf ihr eigenes religiöses Problem zu reduzieren, doch das Evangelium bleibt niemals nur ein persönlicher Geschmack oder ein privater Glaube. Da das Evangelium Gottes entscheidende Antwort auf das universelle Problem der Menschheit namens Sünde und Tod ist, tritt es stets in den Gerichtssaal und auf den öffentlichen Platz hinaus und beweist sich selbst. Als der König Agrippa und Bernice mit großem Gepränge kamen und in den Verhörsaal eintraten, ließ Festus Paulus vorführen und bestätigte noch einmal, dass er an ihm nichts Todeswürdiges gefunden habe, obwohl die Juden schrien, er dürfe nicht mehr leben. Festus, der ihn vor dem König Agrippa verhören ließ, um Berufungsunterlagen für die Überstellung des Paulus an den Kaiser zu erstellen, gestand, dass er keine angemessene Anklage habe, die er dem Kaiser übermitteln könne, und sagte, »Denn es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden und nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen anzuzeigen.« Genau dies ist das Paradoxon des Evangeliums, und es steht im selben geistlichen Zusammenhang damit, dass der sündlose Jesus all unsere Sünden beendete, indem er den Weg eines Sünders ging. Paulus macht sich unschuldig, aber in Fesseln auf den Weg nach Rom. Doch selbst die Ketten, die ihn binden, können das Voranschreiten des Evangeliums nicht aufhalten, und obwohl ein Mensch eingesperrt werden kann, geht das Wort Gottes frei hinaus. Zusammenfassend fragt uns Apostelgeschichte Kapitel 25, ob wir das Evangelium lediglich in den Rahmen einer handhabbaren Religion einsperren oder ob wir es als die Realität der vollendeten Errettung bezeugen. Vor diesem Evangelium aus Wasser und Geist, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht empfing und der Heilige Geist dies bestätigt, bleibt der Macht keine andere Wahl, als das Urteil aufzuschieben, und das System verliert seine Erklärungskraft. Wie Paulus, gegen den keine Anklage vorlag, die man hätte übermitteln können, der aber ein so klares Evangelium zu predigen hatte, müssen auch wir ein Leben führen, das mutig die öffentliche Wahrhaftigkeit der bereits vollendeten Errettung verkündigt, anstatt nach dem Verständnis der Welt zu suchen. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 25. Erste Frage: Wessen Herz ist es, dass ein Evangelist, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, sich wünscht, dass dieses Wort des Evangeliums in jeglicher Situation verbreitet wird? Das Herz des Evangelisten, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, geht über einfachen religiösen Eifer hinaus und ist erfüllt von der Dringlichkeit und Überzeugung, die nur jemand haben kann, der Gottes gerechte Liebe zur Menschheit bestätigt gefunden hat. Ein Evangelist ist ein Mensch, der mit dem Herzen an die juristische Tatsache glaubt, dass Jesus durch den Empfang der Taufe von Johannes dem Täufer alle Sünden der Welt vollkommen auf sich nahm und die Strafe für diese übertragenen Sünden am Kreuz beendete. Wenn er daher Seelen sieht, die noch immer unter ihrem eigenen Sündenproblem leiden oder versuchen, durch ihre eigenen Taten Errettung zu erlangen, empfindet er ein Mitleid, als sähe er jemanden, der noch immer unter der Schuldeneintreibung leidet, obwohl die Schuld bereits vollständig beglichen ist. Dieses Herz des Mitgefühls wird zum stärksten Motiv, das den Evangelisten dazu bringt, das Evangelium in jeder Situation zu verbreiten. Ebenso besitzt das Herz des Evangelisten eine Kühnheit, die dem Wert des Evangeliums Vorrang vor den eigenen Umständen einräumt. so wie der Apostel Paulus das Evangelium römischen Statthaltern und Königen predigte, selbst als er im Gefängnis eingesperrt war, interpretiert ein wahrer Evangelist sogar Trübsal oder Verfolgung als eine von Gott vorbereitete besondere Bühne, um das Evangelium zu predigen. Er fürchtet sich mehr davor, dass das Evangelium des Lebens einer Seele nicht überbracht wird, als dass er selbst Kritik erfährt oder Trübsal erleidet. Weil er durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits ein gerechter Mensch geworden ist und das ewige Leben erlangt hat, können ihn die Bedrohungen dieser Welt nicht länger aufhalten. Für den Evangelisten sind alle Begegnungen und Situationen kein Zufall, sondern heilige Gelegenheiten, die dazu bestimmt sind, die Gerechtigkeit Gottes zu verbreiten. Letztlich ist das Herz des Evangelisten ein Zustand, in dem die Verantwortung und die Freude als ein Botschafter Christi koexistieren. Er ist stolz darauf, dass er nicht predigt, weil er selbst große Fähigkeiten besitzt, sondern dass er ein Bote ist, der aufrichtig die Nachricht der vollkommenen Errettung namens Wasser und Geist überbringt, die Gott bereits vollbracht hat. Im Herzen des Evangelisten, der verkündigt, wenn die Sünden eines Sünders wie mir durch die Taufe und das Blut Jesu abgewaschen wurden, dann sind natürlich auch ihre Sünden gelöst worden, wird die Himmelsfreude, die man erfährt, wenn eine Seele von der Finsternis ins Licht versetzt wird, bereits im Voraus geschmeckt. Weil es eine solche Freude gibt, gibt der Evangelist, sei es zur gelegenen oder ungelegenen Zeit, bereitwillig sein ganzes Leben als Kanal des Evangeliums hin. Zweite Frage, darüber, wie sich dieses Herz des Evangelisten in unserem tatsächlichen Lebensumfeld in konkreten Handlungen und Früchten zeigt. Das Herz des Evangelisten, der das Evangelium aus Wasser und Geist annimmt, zeigt sich im tatsächlichen Lebensumfeld als die Handlung, die Realität aus der Perspektive des Evangeliums neu zu interpretieren. Im Alltag ist der Evangelist nicht einfach ein Mensch, der freundlich lebt, sondern er wendet, wenn er mit den Fehlern und Sünden anderer konfrontiert wird, zuerst die evangelische Perspektive an, dass Jesus durch seine Taufe auch diese Sünden bereits hinweggenommen hat. Diese Handlung stoppt menschliches Urteilen oder Verurteilen und führt zu der konkreten Praxis, dem anderen die Friedensnachricht zu überbringen, dass ihre Sünden bereits auf Jesus übertragen und gelöst wurden. Der Grund, warum der Evangelist selbst inmitten von Konflikten am Arbeitsplatz oder Unstimmigkeiten in der Familie die Fassung bewahren und ein Instrument des Friedens werden kann, liegt darin, dass er darauf vertraut, dass die bereits vollendete Gerechtigkeit Gottes und nicht seine eigenen Emotionen über die gesamte Ordnung des Lebens herrscht. Das dynamische Wirken des Heiligen Geistes zeigt sich als sichtbare Frucht, wenn der Evangelist alle Berührungspunkte des Lebens als Gelegenheiten für das Evangelium gut nutzt. Was auch immer das Gesprächsthema sein mag, der Evangelist verbindet es letztlich mit dem Problem des fundamentalen Durstes und der Sünde des Menschen und präsentiert auf natürliche Weise das Evangelium des Wassers, welches die Händeauflegung im Alten Testament und die Taufe Jesu ist. Die konkrete Frucht, die zu dieser Zeit in Erscheinung tritt, ist nicht einfach ein Anstieg der Zahl der Gemeindemitglieder, sondern die wahre Wiedergeburt, die erlangt wird, wenn eine Seele, die ihr ganzes Leben lang unterdrückt von der Schuldenlast der Sünde gelebt hat, erkennt: Ah, all meine Sünden sind wahrhaftig auf Jesus übergegangen. Die Wiederherstellung dieser einen Seele wird zu einem Katalysator, der den Einfluss des Evangeliums auf die gesamte umliegende Gemeinschaft ausweitet, und in diesem Prozess schmeckt der Evangelist eine geistliche Freude und Erfüllung, die die Welt nicht geben kann. Letztlich ist die größte Frucht, die im Leben des Evangelisten hervorgebracht wird, die Reproduktion des Evangeliums. Es entsteht ein positiver Kreislauf, in dem ein Mensch, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerecht geworden ist, einen anderen Menschen auf den Weg der Gerechten führt und dieser wiederum zu einem Zeugen des Evangeliums wird. Der Evangelist wartet nicht darauf, dass seine Beredsamkeit oder seine Umstände perfekt werden, sondern öffnet seine Lippen im Vertrauen auf die Versiegelung des Heiligen Geistes genau an dem Ort, an dem er gerade steht. Dieser dynamische Prozess macht uns nicht zu stagnierenden Gläubigen, sondern zu lebendigen Protagonisten, die an dem Errettungsdrama Gottes teilnehmen, der jeden Tag aufs Neue wirkt.